Hier ist der Podcast Erschöpfte Wissenschaft von Nele Matzlück und Marc Dechmann.
Folge 3. Wir sind mitten im Thema Erschöpfte Wissenschaft. In dieser und der nächsten Folge gucken wir auf die besonders prekäre Arbeitssituation der jungen WissenschaftlerInnen. Befristung reiht sich an Befristung, unsichere Aussichten, jemals eine Professur zu erlangen, Machtmissbrauch in strikt hierarchischen Strukturen. Die Liste der Nachteile ist lang, der Druck ist hoch. Er lastet auf hochqualifizierten Menschen, die teilweise bis sie 40 Jahre alt sind, gern als wissenschaftlicher Nachwuchs bezeichnet werden. Hashtag Ich bin Hanna ist die bekannteste Initiative, die dieser Gruppe eine laute Stimme verschafft. Wir haben Amrei Bahr zu Gast, Mitinitiatorin von Ich bin Hanna. Sie nimmt uns mit in die Geschichte ihrer Karriere unter prekären Bedingungen und sie macht ganz deutlich, was sich im System ändern muss.
Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Erschöpfte Wissenschaft. Heute mit dem Fokus auf den, ja, kann man noch sagen, universitären Nachwuchs. Wie kommt man eigentlich zu neuen ProfessorInnen und was sind Rahmenbedingungen dazu? Nele, du hast die Amrei Bahr eingeladen. Warum hast du Amrei zu diesem Podcast eingeladen?
Genau, warum habe ich Amrei Bahr eingeladen? Amrei Bahr ist vielen von den Hörerinnen wahrscheinlich schon bekannt durch die Initiative Hashtag Ich bin Hanna, weil sie eine sehr laute Stimme für die Sache der jungen WissenschaftlerInnen ist. Und ich finde eben, man soll nicht und darf nicht mehr Nachwuchs sagen, weil Nachwuchs, wenn Nachwuchs heißt, Menschen mit befristeten Verträgen, dann sprechen wir über Menschen, die gut in 30, 40 Jahre alt sind. Da passt eigentlich Nachwuchs nicht mehr so ganz. Amrei ist Juniorprofessorin in Stuttgart für Philosophie im Hauptamt, aber ich glaube, Amrei, du machst ganz, ganz viel nebenbei sozusagen für die Sache der jungen Wissenschaftlerin und vielleicht kannst du uns da schon nochmal direkt mit reinnehmen. Was machst du?
Und hast du noch was zu ergänzen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal zu dem Begriff des Nachwuchses. Da bin ich tatsächlich deiner Meinung, Nele. Das ist ein Begriff, der kann weg, weil wir reden hier über Leute wie mich. Ich bin 38 Jahre alt und da jetzt so zu tun, als wäre ich sozusagen irgendwie unmündig und wäre sozusagen noch nicht fertig als Wissenschaftlerin, das ist irgendwie so ein bisschen schräg. Zumal wir ja über Leute reden, die in der Regel auch wie ich promoviert sind und die damit schon nachgewiesen haben, dass sie eigenständig wissenschaftlich arbeiten und das auch schon tun. Aber wie du ganz richtig gesagt hast, tun sie das in der Regel auf befristeten Arbeitsverträgen. Also der Großteil der WissenschaftlerInnen in Deutschland ist befristet beschäftigt und das nicht nur in der Phase der Promotion, wo dann die Doktorarbeit geschrieben wird, sondern auch danach noch. Und da reden wir, wie du ja auch schon ganz treffend beschrieben hast, über Leute, die eben im Alter Ende 30, Anfang, Mitte 40 sind und die dann immer noch keinen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Und man muss eben auch sagen, dass die allermeisten von denen eben keine Professur bekommen, sondern früher oder später dann auf der Straße stehen. Und zwar mitsamt ihrer ganzen Expertise. Und das ist was, was wir für ein großes Problem halten, aus diversen Gründen. Zwei wichtige sind erstmal, dass es für die Wissenschaft nicht gut ist, wenn die Leute dauernd ausgewechselt werden und mit ihnen auch die ganze Expertise verloren geht. Und ein anderer Grund, der ja schon, glaube ich, jetzt offensichtlich ist, wenn man sich das so überlegt, ist, dass wir es auch mit einer Situation zu tun haben, die sehr unfair ist für die Beschäftigten, weil die ja eine ganze Menge investieren, sich auch wirklich zum Teil bis zur Erschöpfung da reinhängen und auch sehr engagiert sind, intrinsisch motiviert. Und der Lohn dafür, also das, was sie dann am Ende dafür bekommen, ist, dass sie nach einer ganzen Weile der prekären Beschäftigung im deutschen Wissenschaftssystem, teils mit Vertragslücken, mit vielen Kettenverträgen, dann sich beruflich neu orientieren müssen. Und das in einem Alter, wo das einfach nicht so leicht ist. Ja. Denn die freie Wirtschaft wird ja dann nicht unbedingt Hurra schreien, wenn man da mit Mitte 40 auf der Matte steht und sagt, ich will jetzt mal was ganz anderes machen.
Du bist schon mitten rein, mitten im Thema und wir haben viel zu besprechen. Wir wollen es persönlich machen. Wenn du ein bisschen sagst, was hast du eigentlich im Laufe deiner Nachwuchs- oder auch Nicht-Nachwuchszeit entdeckt? Wie bist du in diese Situation gekommen, dass du hier aus eigener Erfahrung sprechen kannst? Hilf uns ein bisschen und unseren Zuhörern, die Stationen deiner wissenschaftlichen Karriere nachzuzeichnen.
Ja, sehr gerne. Also ich habe Philosophie und evangelische Religionslehre studiert in Münster und Wien und habe dann tatsächlich schon direkt nach dem Bachelor promoviert, also eine sogenannte Fast-Track-Promotion gemacht. Das klingt erstmal ganz toll. Man überspringt quasi den Master. Was einem niemand sagt, ist, dass man dann weniger Geld bekommt als Leute mit einem Masterabschluss, nämlich E12 statt E13. Das okay. war dann ein Problem, nicht zuletzt deshalb, weil ich dann auf einer 50%-Stelle, wie das immer noch nicht unüblich ist, also sehr viele promovieren auf Teilzeitstellen, obwohl sie Vollzeit und mehr arbeiten, auf so einer 50%-Stelle zunächst beschäftigt war. Dann hatte ich noch ein Stipendium für eine Weile. Das ging zum Glück nur 10 Monate. Warum sage ich das so? Weil ich dadurch, dass es so kurz ging, noch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld hatte, als ich dann nämlich plötzlich ohne Finanzierung dastand. Und dann habe ich also Arbeitslosengeld für diese, gemessen an dieser 50%-Stelle bekommen, was nun nicht furchtbar viel war. Und habe auf Arbeitslosengeld meine Promotion beendet. Also das war sozusagen erstmal der erste Schritt. Und dann okay. ging es in die Postdoc-Phase. Da hatte ich dann...
Du bist sehr schnell. Ich komme aus dem Personalbereich. Könnte ich ja mal andeuten für alle, die es noch nicht so wissen. Wenn ich das richtig zusammenfasse, hast du dein Bachelorstudium gemacht und dann relativ schnell die Promotion angeschlossen. Also aus wissenschaftlicher Sicht könnte man fast sagen, prima. Du bist schnell in die wissenschaftliche Produktion eingestiegen. Du hast dich aber sehr viel mit der Frage deiner Finanzierung beschäftigt. Also wenn du sagst E12, 50% wegen befristet, Stipendium, zum Glück nur kurz, Arbeitslosengeld. Wie viel Zeit hast du darauf verwendet oder wie viel Energie, um dich überhaupt finanzieren zu können, neben dem Fokus der Wissenschaft und Promotion?
Ja, das war schon immer so, dass mich das sehr nachhaltig beschäftigt hat. Und das tut's ja bis heute, um das schon mal so ein bisschen zu spoilern. Ich bin ja immer noch befristet beschäftigt, ohne Perspektive auf Entfristung. Und das ist natürlich was, was einen erstmal administrativ beschäftigt, weil man dafür sorgen muss, dass man da eben alles auf den Weg bringt, um die Weiterbeschäftigung dann jeweils sicherzustellen. Und dann ist aber natürlich zusätzlich auch noch so eine Existenzangst, die damit verbunden ist und diese Sorge um die Zukunft etwas, was einen jetzt nicht gerade dabei unterstützt oder befördert, dass man wissenschaftlich tätig ist. Also das nimmt einem natürlich die Konzentration auf die Inhalte, wenn man sich ständig überlegt, kann ich eigentlich in einem halben Jahr noch meine Miete zahlen und wie soll das eigentlich alles gehen? Und das ist etwas, was ich damals als sehr belastend empfunden habe und eigentlich auch heute noch so empfinde, obwohl ich jetzt aktuell ein bisschen länger Zeit habe. Also ich bin etwas länger befristet als vorher. In der Postdoc-Phase hatte ich auch schon mal Halbjahresverträge und sowas. Nichtsdestotrotz weiß ich immer noch nicht, wie es danach weitergeht. Und das ist eine Situation, die ich schon als sehr problematisch empfunden habe. Und das ist ja auch das, was uns die anderen, die in dieser Situation drin stecken, auch öffentlich unter dem Hashtag Ich bin Hanna spiegeln.
Ich sehe da auch eine ganz große persönliche Dramatik eigentlich. Ich sehe das in meinem Umfeld gerade viel bei meinen Promovierenden, aber auch bei den Postdocs. Und gleichzeitig bindet es auch wahnsinnig viel Zeit bei betreuenden Personen, bei Führungspersonen, die, wenn sie das gut machen und gut meinen, nämlich sehr viel Zeit darauf verwenden, irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, noch hier noch einen Antrag zu schreiben, um Menschen halten zu können und unterbringen zu können. Das heißt, einmal die Belastung ist natürlich sehr viel größer, gar keine Frage, bei denen, die promovieren oder Postdocs sind, aber es bindet insgesamt in dem System unfassbar viel Zeit, Energie, Sorge, die man eigentlich besser für die Inhalte verwenden könnte und müsste.
Ja, Nele, und wie viel Zeit verwendest du denn so etwas, wenn du sagst, du möchtest Nachwuchs haben, du hast ja dein Lehrdeputat, du möchtest dein eigenes Forschungsdeputat haben und du bist eigentlich hier dabei, sozusagen Mentorin oder auch verantwortliche Führungskraft auf eine Art, verantwortlich dafür zu sein, Leute zu unterstützen. Was hat das für dich an zeitlicher Einbindung?
Ich kann das ganz konkret machen. Ich bin im Moment in 3 oder 4 laufenden Drittmittelanträgen. Das sind regelmäßige Zoom-Meetings, das ist das Schreiben wirklich von Anträgen. Das ist die Kooperation mit der Uni-Verwaltung, die im Ergebnis dann den Antrag einreichen und unterzeichnen muss. Ich würde im Moment sagen, das sind gut 20% meiner Zeit. Gut. Die darauf aufgehen. Die Themen sind interessant, also die fallen schon in meinen Bereich, aber ich mache das ausschließlich für die Stellen, die da drin sind, damit ich Leute weiter beschäftigen kann, die ich schon habe. Ich suche also gar nicht nach der Erweiterung meiner Arbeitsgruppe, weil man ja auch als Führungsperson in Drittmittelprojekten gerne viel und gut präsent sein muss. Ich mache das nicht, weil ich gerne mehr Arbeit haben möchte oder weil ich neue Personen habe, sondern weil ich 4 junge Wissenschaftlerinnen sozusagen im Hintergrund habe, deren Projekte und Stellenfinanzierung auslaufen. Und die das zwar vorher wussten, alle wussten, dass das Projekt läuft 3 Jahre, aber die ich nicht mit der Perspektive auf die Straße entlassen möchte, mit angefangenen Doktorarbeiten oder unfertigen Postdoc-Projekten, ohne mich zumindest nach Leibeskräften drum gekümmert zu haben.
Ja, das finde ich interessant, weil wenn ich 5 Tage die Woche habe, geht ein Tag Lehre und Forschung verloren für diese Art von Administration 20%.
Im Moment ja.
Und da haben wir ja noch nicht mal diejenigen mit reingerechnet, die dann die Anträge begutachten, was wir ja dann auch noch tun. Also das heißt, wir haben ja jetzt sozusagen die Seite derer, die sich da Gedanken machen, wo lande ich eigentlich? Habe ich jetzt irgendwie noch eine Möglichkeit, meine Promotion fertigzustellen oder mein Postdoc-Projekt mit den ganzen Belastungen, die schon zur Sprache gekommen sind? Dann deine Seite, Nele, also diejenige Person, die dann dafür Sorge tragen möchte, dass ihre Leute dann auch weiter beschäftigt werden. Und dann noch die ganzen Leute, die da im Hintergrund dann diese ganzen Anträge begutachten. Und das sind ja sehr viele. Wir haben ja auch Bewilligungsquoten, die gar nicht mal so hoch sind häufig, und da sind sehr, sehr viele Anträge, die dann auch für die Tonne geschrieben werden. Das muss man einfach auch sagen.
Klar.
Also wir haben ein System, wo einfach diese Drittmittelfinanzierung inzwischen eine gewisse Unwucht hat im Vergleich zu der sehr spärlichen Grundfinanzierung. Das heißt, alle sind ständig dabei, diese Drittmittel einzuwerben, und all das, was da an Zeit reingeht, das fehlt in Forschung und Lehre, und das ist natürlich weder für die Forschung noch für die Lehre eine gute Sache. Ganz im Gegenteil.
Ja. Ne, wie viel Prozent? Aber es interessiert mich jetzt. Ich bleibe ja mal bei den Zahlen. Einen Tag habe ich schon gefunden pro Woche bei dir, Nele. Du sagst, es gibt viele Anträge, die dann auch für die Tonne geschrieben werden, weil natürlich nicht alle positiv beschieden werden. Wie viel Prozent der Anträge sind denn das so?
Ja, das hängt davon ab, wo man welche stellt und zum Teil auch von den Fächern. Aber es ist bei mir zum Beispiel so gewesen, ich habe 2019 eine ganze Reihe Bemühungen angestellt, mein Projekt zur Ethik des Recyclings finanzieren zu lassen, und habe da eine BMBF-Projektskizze geschrieben. Dann einen Antrag bei der Robert-Bosch-Stiftung, der ist dann sogar in die letzte Runde gekommen. Das heißt, da habe ich dann auch noch einen Vollantrag geschrieben und mich da auf so eine Präsentation vorbereitet. Ich habe dann noch einen Antrag bei der Volkswagen-Stiftung eingereicht für das damals noch vorhandene Programm Freigeist. All das sind sozusagen nur die großen Anträge. Was ich dabei unerwähnt lasse, sind die ganzen Anträge, die ich für Eigenmittel der Uni geschrieben habe. Da kamen in dem Jahr 2019 auch einige zusammen, weil wir zum Beispiel Lehrprojekte machen wollten, die einfach Geld gekostet haben. Wenn man da was Innovatives vorhat, dann kann man das ja nicht mal eben so aus Bordmitteln machen häufig. Und das ist also wirklich ein unglaublicher Zeitaufwand gewesen und natürlich auch damit verbunden, also als das bei der Bosch-Stiftung gescheitert ist, ich habe das dann nicht bekommen, diese Millionen Euro, um die es da ging, das war natürlich richtig bitter, weil das hätte mir ein Ticket gegeben, auf eine unbefristete Professur zu kommen und vorher halt eben eigenständig forschen können. Da war ich noch Postdoc mit 2 halben Stellen in Düsseldorf bei 2 unterschiedlichen Vorgesetzten und dachte, okay, jetzt kann ich hier unabhängig forschen, und dann habe ich sogar endlich eine Perspektive auch noch an der Uni, wo ich gerade bin. Und als das gescheitert ist, war ich wirklich sehr geknickt, muss ich sagen, und fand es auch wirklich bitter, weil eben diese ganze Zeit ja dann auch in das eigentliche Projekt hätte fließen können. Also ich hätte einfach forschen können in dieser Zeit, statt die Ermöglichung der Forschung zu versuchen, die dann am Ende leider scheitert. Und das hat niemandem was gebracht, will ich jetzt ehrlich sagen.
Wie viel Zeit? Aber kannst du das irgendwie noch quantifizieren? Wie viel Zeit ist da reingeflossen?
Also das Jahr 2019, ich kann jetzt nicht sagen, so und so viel Prozent meiner Arbeitszeit. Das ist ja auch noch so ein Problem, über das wir noch gar nicht gesprochen haben.
Was ist die Arbeitszeit?
Ich erfasse meine Arbeitszeit nicht. Wir wissen ja nun, dass das zukünftig geschehen muss, auch in der Wissenschaft, weil einfach das EU-rechtlich erforderlich ist. Und das ist auch richtig so, dass das so ist. Denn wir haben im Moment eine Situation, wo wir wissen, dass Wissenschaftler in aller Karrierestufen extrem viele Überstunden machen. Und es gibt einfach auch diese begrenzten Arbeitszeiten. Also aus meinem Jahr 2019 kann ich noch berichten, ich hatte da einen Urlaub geplant. Dann kam die Nachricht von der Bosch-Stiftung, du bist in der letzten Runde. Da habe ich mich natürlich total gefreut und als erstes mal den Urlaub gecancelt, damit ich halt dann an diesem Vollantrag sitzen kann, was ich wirklich Tag und Nacht über Wochen gemacht habe. Und nichts anderes, muss man sagen. Weil, wie gesagt, es ging um 1 Million Euro und es ging darum, dass ich damit hätte sicherstellen können, dass ich in der Wissenschaft bleiben kann. Das war eine große Sache. Da habe ich natürlich alles zurückgestellt, weil es ging ja um meine berufliche Existenz. Also das ist schon relativ krass, dass man da so stark dann auch eingebunden ist und dass aber dann die Erträge, die dabei rauskommen, doch eigentlich sehr, sehr gering sind. Also selbst wenn es sicherlich so ist, dass gute Projekte auch gefördert werden und dass dann dabei was rauskommt, gibt es, glaube ich, ein eklatantes Missverhältnis zwischen dem, was da an Arbeit reinfließt und dem, was insgesamt am Ende danach herauskommt.
Ja, das glaube ich auch.
Nun würde ich das rechnen, bin ich schnell bei 10-20% von einfach normalen Arbeitswochen. Gleichzeitig gibt es ja ein Arbeitszeitgesetz. Ich glaube, das gilt irgendwie auch für die Wissenschaft, weiß ich gar nicht. Also im Wirtschaftsbereich kenne ich das, dass man sagt, so 10 Stunden am Tag plus eine Dreiviertelstunde, kann man auch diskutieren, aber das ist der gesetzliche Rahmen. Und wenn ich das bei dir höre, hast du sehr viel Flexibilität eingebracht, um dir Perspektive zu schaffen.
Ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet und zwar viel mehr, als ich dafür bezahlt worden bin. Ja. Und das ist, wie gesagt, nichts Ungewöhnliches. Man muss eben ja auch sagen, in der Promotion ist das ja allen bekannt. Also wir haben sogar dieses Hinweispapier der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo die Stellenumfänge von Promovierenden empfohlen werden für unterschiedliche Fächer. Da gibt es ein paar Fächer, sowas wie Ingenieurwissenschaften, Informatik, da wird dann 100% empfohlen.
Klar, aber da ist die Wirtschaft so stark, die sind sonst weg, ne?
Richtig, richtig. Aber das genau, weißt du, genau das ist das Argument der DFG. Ja. Das kann man auf der Website nachlesen. Da steht nicht, wir gehen davon aus, dass die Chemikerin und der Historiker einfach weniger arbeiten als die Leute, denen wir 100% Stellen geben. Nein, die DFG sagt, es ist die sogenannte Wettbewerbssituation in den einzelnen Fächern. Das heißt, wir haben Stellen, die dem Tarifvertrag unterliegen und wir haben staatliche Arbeitgeber, die wissen, dass die Leute auf diesen Teilzeitstellen Vollzeit und mehr arbeiten. Und das ist ein Programm, was einfach so durchgezogen wird. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt das eigentlich? Also was ist da der Hintergrund? Das führt mich wieder zur Befristung. Denn wie soll ich mich als Doktorandin denn eigentlich abgrenzen und sagen, ich kann jetzt nicht so viel arbeiten. Ich bin ja unter dem Druck, ich muss liefern. Ich muss liefern, weil meine vorgesetzte Person sonst vielleicht ungehalten ist. Vielleicht verlangt die das sogar explizit von mir. Vielleicht ist es auch eine implizite Erwartungshaltung. Und dann muss ich ja irgendwie noch zusehen, dass ich meine Arbeit so weit fertig kriege, dass ich dann den Folgevertrag bekomme. Mhm. Das heißt, es ist ja immer so ein bisschen auch so, wir sind ja manchmal, kann man fast sagen, wie so quasi Selbstständige. Wir müssen ja irgendwie zusehen, dass wir in diesem Rattenrennen bestehen. Alle Leute versuchen gegenseitig sich zu übertrumpfen, weil es auch nur so wenig unbefristete Perspektiven gibt. Und wenn wir das dann so machen, dass wir diese ganzen Überstunden machen, dann kann man ja immer noch sagen, ja, das, ihr seid ja selber schuld, ihr macht das ja für euch. Das ist aber natürlich Blödsinn und ist im Endeffekt auch nicht gut für die Wissenschaft, weil die Leute dann alle völlig überarbeitet und am Ende ihrer Kräfte sind. Und das ist ja auch nicht das Wahre. Wir wissen ja nun, dass das jetzt nicht förderlich ist für die Arbeit. Also das ist auf jeden Fall eine große Problematik mit dieser Arbeitszeiterfassung und ich finde es wirklich frappierend, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft als gemeinnützige Institution, die der größte Drittmittelgeber in Deutschland ist, zu 99% aus Mitteln von Bund und Ländern finanziert, dass die ein Hinweispapier rausgeben, wo explizit diese Form der Ungerechtigkeit, je nachdem in welchem Fach du promovierst, kriegst du mal mehr und weniger Geld, aber für dieselbe Arbeit, dass die da drin steht. Also das ist wirklich kaum zu fassen, finde ich, wenn man sich das mal überlegt, dass das seit Jahren so praktiziert wird.
Ja. Okay, das heißt, wir haben ein System, das dich viel Zeit, viel emotionalen Aufwand kostet. Das ist signifikant. Die Grundidee, Zeit für Forschung und Wissenschaft zur Verfügung zu stehen, kommt darüber unter Druck. Dann kommen die ganzen Fragen von Gerechtigkeit auch zwischen Disziplinen und so weiter mit dazu. Du sagst, du bist bis heute befristet. Das heißt, gib uns noch mal kurze Idee, wie du jetzt zur Professorin geworden bist und wo du heute stehst.
Ja, also der Zwischenteil, den habe ich ja schon gerade kurz angedeutet, also zwischen dieser mit Arbeitslosengeld dann zu Ende geschriebenen Dissertation und dem Einstieg in die Professur war die Postdoc-Phase. Das heißt, da habe ich dann über 5 Jahre in Düsseldorf gearbeitet an der Uni mit 8 Arbeitsverträgen, hatte, wie gesagt, überwiegend 2 halbe Stellen mit sich so überlappenden Laufzeiten bei 2 Vorgesetzten. Und dann gab es halt tatsächlich diese Juniorprofessur, im Übrigen auch nicht die einzige, um die ich mich beworben habe, denn das kommt ja auch noch dazu. Wir bewerben uns natürlich alle auch ständig, weil wir ja irgendwie zusehen müssen, wo wir bleiben. Und erfreulicherweise habe ich die dann bekommen. Es gibt ja sozusagen 2 Varianten dieser Juniorprofessuren. Eine Variante ist die mit einem sogenannten Tenure-Track. Da hat man diese 6 Jahre und dann hat man am Anfang vereinbart man Ziele mit der Institution, für die man arbeitet, mit der Uni, mit der Hochschule. Mhm. Und wenn man diese Ziele erreicht, dann wird man auf eine unbefristete Professur übernommen. Das ist die eine Variante. Ich habe dummerweise die andere Variante. Genau, das ist die Variante, die durchaus Vorteile hat. Man kann immer noch fragen, ob man das Ganze nicht noch ein bisschen anders organisieren muss und die Entscheidung vorverlegen, weil 6 Jahre sind natürlich eine lange Zeit, weil die Leute, das heißt zwar Juniorprofessur, aber die Leute, die da berufen werden, sind ja auch jetzt nicht sozusagen nicht mehr ganz so jung, wie man Junior sich das vielleicht so vorstellt. Nicht mehr so Junior. Ich bin allerdings ein Junior ohne Aussicht auf ja, weiß ich nicht, erwachsen werden oder wie immer man das bezeichnen will in diesem akademischen System, weil meine Juniorprofessur nach 6 Jahren einfach auslaufen wird. Und wie gesagt, ich bin jetzt 38, wenn das um ist, bin ich 42 Jahre alt. Ich kann mich jetzt natürlich ständig überall bewerben und zusehen, dass ich davon wegkomme, von dieser Juniorprofessur. Das wäre eine rationale Sache, das zu tun. Auf der anderen Seite gibt es natürlich von meiner aktuellen Uni, meinem Institut, auch den Wunsch, dass ich mich da einbringe, was ich natürlich auch tue. Aber ich tue das in dem Wissen, dass das für mich nicht von Dauer ist. Und das ist auf vielen Ebenen frustrierend. Nicht zuletzt, weil da ganz viele coole Leute sind, mit denen ich super gerne zusammenarbeite und ich da jetzt wieder dabei bin, mir ein Netzwerk aufzubauen, so wie ich das in Düsseldorf an der Uni schon gemacht habe. Und ich weiß ganz genau, das wird nicht von Dauer sein. Und abgesehen mal von so Fragen wie Lebensmittelpunkt, wo lebt man eigentlich? Ne? Also ich kenne sehr viele Leute, ob jetzt mit oder ohne Familie, ich bin nun ohne Familie unterwegs, die pendeln ihr ganzes Berufsleben hindurch, weil halt dann, wenn sie dann doch mal entfristet werden, die Entscheidung so spät im Leben kommt, dass sie dann halt mit ihrer Familie schon an einem Ort sind und dann ist aber natürlich nicht zufälligerweise die unbefristete Stelle auch an diesem Ort. Und das macht das Leben eben auch, es ist eigentlich ein Leben unter Vorbehalt die ganze Zeit. Also man ist eigentlich ständig, steht alles zur Disposition und man ist ständig in einer Situation, wo man sich fragt, wie geht's jetzt eigentlich weiter, wo werde ich dann sein? Es ist schwierig, Kontakte zu pflegen, sei das beruflich oder persönlich. Und das ist einfach ein ziemlich hoher Preis. Und ich glaube, dass das auch zunehmend gesehen wird bei den Leuten, die in der Wissenschaft unterwegs sind oder erwägen, da reinzugehen, dass das einfach ein Job ist, der eine ganze Menge Opfer kostet von denjenigen, die ihn ausüben.
Das glaube ich auch, dass da gewisse so mehr Bewusstsein dafür herrscht, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind. Ich sehe aber auch, ich hatte meinen ersten unbefristeten Vertrag mit 43 als meine befristete Professur. Allerdings im Gegensatz zu dir hatte ich das Glück, mit Tanja Treck verstetigt worden ist. Aber da war der Lebensmittelpunkt schon in Kiel und es wäre auch wirklich mit 2 Kindern und wirklich auch schwierig gewesen, den dann nochmal gezwungenermaßen woanders hin zu verlegen, wenn das nicht geklappt hätte. Ich sehe aber auch, dass viele gerade am Anfang ihrer Karriere so sehr intrinsisch motiviert für die Forschung als solche brennen, dass sie es trotzdem machen. Und wenn man mir, als ich promoviert habe, begeistert promoviert habe, gesagt hätte, aber nachher wird es ganz schwierig und da ist viel Administratives so, ich hätte es, glaube ich, trotzdem gemacht. Ich hätte das damals nicht so ernst genommen. Und ich glaube, aber deshalb ist es auch so wichtig, dass wir mehr darüber sprechen, über die Arbeitsbedingungen, die sich ändern müssen und auch über diesen Grad an Erschöpfung, den das für die Menschen in diesem System bedeutet.
Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Sorry.
Ja, eine Frage an euch beiden dann fast. Kann man das ein bisschen systematisieren? Also was sind eigentlich die Situationen, die es so schwierig machen? Wir haben eine ganze Reihe von Sachen gehört. Ich habe gehört, die zeitliche Unsicherheit, die emotionale Unsicherheit, dieses dauernde sich bewerben. Jetzt denke ich mir, naja, das kann ja aber keine Organisation wollen. Also warum ist das so, frage ich mich. Das sind ja alles gute, kluge Leute an Universitäten. Warum passiert das euch so? Welche Erwartungen sind da drin, wenn du als junge Wissenschaftlerin sagst, ich möchte hier meinen Weg gehen? So, weil ich meine, die Wissenschaft ist ja auch ein bisschen im Wettbewerb um die klügsten Köpfe mit Wirtschaft und anderen Bereichen. Und da denke ich mir, naja, ein Empfehlungsschreiben war es bislang noch nicht so. Warum ist das so?
Nö, und ich meine, also was wir einfach auch jetzt schon sehen, ist, es gibt ja schon Fachkräftemangel. Also ich glaube, das, was du beschreibst, Nele, dass die Leute bereit sind, sich da reinzuhängen, auch in dem oder mit einer Ahnung, wie die Arbeitsbedingungen da sind. Ich glaube, dass das nicht mehr der Fall sein wird in dem Maß, wie das bisher war. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass unter anderem durch Ich bin Hanna und viele Diskussionen, die darum herum stattfinden, jetzt seit einigen Jahren ja, das so im Fokus der Öffentlichkeit ist und es eben jetzt einfach, also ich muss ja sagen, es ging mir ja selber so, ich habe ja gedacht, das ist normal, ich dachte, das ist der Deal, ich mache jetzt hier eine 50%-Stelle, ich arbeite aber 100% und mehr und ich arbeite auch am Wochenende und nachts, ich bin ständig erreichbar und das ist einfach das Spiel, wenn du Wissenschaft machen willst, dann machst du es so, es wird nicht anders funktionieren. Das ist aber natürlich Blödsinn, weil wir das System ja gestalten, das liegt ja in unserer Macht, das zu ändern und zum Beispiel dafür zu sorgen, dass diese Erwartungen Erwartungshaltungen nicht mehr vorherrschen und dass diese Arbeitsverhältnisse sich verändern und es zum Beispiel auch diese krassen Machtungleichgewichte im System, also eine sehr kleine Elite von unbefristeten ProfessorInnen steht ganz vielen befristeten Leuten auf Kettenverträgen gegenüber, dass man das aufbricht, das könnte man ja durchaus machen. Und ich glaube, was wir einfach sehen müssen, also das Hochschulbarometer, das jüngste, hat gezeigt, dass nur noch ein Fünftel der deutschen Hochschulen mit der Rekrutierungssituation zufrieden ist, wie sie aktuell ist. Das heißt also, die Leute kriegen einfach nicht mehr die WissenschaftlerInnen oder potenziellen WissenschaftlerInnen auf diese Stellen, weil die Bedingungen so schlecht sind. Mhm. Und ich glaube, da muss einfach nachgebessert werden, weil nämlich die besten Köpfe sonst verloren gehen. Ich kann aus der Erfahrung, die ich letztes Jahr dann gemacht habe, noch kurz berichten. Ich war da auf einer Veranstaltung von der 40 unter 40 Auszeichnung, die ich erfreulicherweise von der Zeitschrift Kapital auch erhalten habe, mit ganz vielen großartigen Menschen, die total spannende Sachen machen, viele davon in der Wirtschaft, in der Industrie. Und ich habe so viele Gespräche an diesem Abend geführt mit Leuten, die mir gesagt haben, wir haben Wissenschaft gemacht, zum Teil haben die auch promoviert, wir hätten das gerne weitergemacht oder wir haben es erwogen, es zu machen und die Bedingungen waren zu schlecht. Und wenn man jetzt sich das klar macht, Stichwort beste Köpfe, ja, dass diese Leute, die machen alle tolle Sachen, die machen wichtige Sachen, die machen auch gesellschaftlich hochrelevante Sachen, aber in der Wissenschaft sind sie nicht. Und das ist genau das, was man erreicht, wenn man diese Art der Arbeitsbedingungen weiter fortführt.
Also ich kann das bestätigen, dass es auch uns schwerfällt, unsere typischerweise 50% promovierenden Stellen zu besetzen. Jetzt habe ich sozusagen fakultätsseitig, meine Ausstattungen sind 1,5 Stellen. Das heißt, ich habe schon gar nicht den Spielraum großartig anders als im Normalfall mit 3 halben Stellen zu besetzen, weil ich sonst auch meine Promovierenden ungleich behandeln will. Ich kann ja nicht einmal sagen, du kriegst 100% und boah, für jemand anders sind nur 50% übrig. Wir haben Schwierigkeiten, die Stellen zu besetzen, so wie sie sind, haben aber auch intern jetzt gar keine Möglichkeit, hochzustufen. Bei Drittmitteln versuche ich natürlich, bessere Teilzeitstellen rauszuschlagen, bis hin zu 100%. Muss aber mir dann auch bewusst sein, dass ich innerhalb der Arbeitsgruppe wirklich echte Ungerechtigkeiten produziere, weil die auf den halben Stellen meiner Landesmittel, die haben auch noch Lehre. Und wenn ich 75% oder 100% Drittmittel habe und die haben keine Lehre, dann habe ich also wirklich, und die ich auch nicht für Lehrstuhlaufgaben heranziehen kann und tue, dann habe ich wirklich Spannungen in meinem Team. Aber Schwierigkeiten zu rekrutieren, das kennen wir sehr gut. Und ich kann vielleicht schon ein bisschen so spoilern auf die weiteren Folgen, die wir haben. Wir haben noch 2 weitere Gäste in den nächsten Folgen, die genau das getan haben, was du beschreibst, nämlich eigentlich für die Forschung, für die Wissenschaft gebrannt haben und dann ausgestiegen sind.
Na, ich meine, ich finde es interessant, weil sozusagen, wenn ich das aus einer Industrieperspektive sehe und wir würden diese Arten von befristeten Arbeitsverträgen machen, also jetzt bin ich kein Jurist, aber soweit ich informiert bin, ist nicht statthaft, schafft für den Arbeitgeber erhebliche Probleme, aber in der Universität interessanterweise nicht. Also, aha, das ist ja interessant, wir sind ja schon irgendwie gefühlt ein größerer Rechtsraum, das ist rechtlich vermutlich irgendwie gut durchleuchtet, sonst wäre es nicht so, aber das finde ich erstmal einen interessanten Unterschied. Also mit Kettenarbeitsverträgen ist das zumindest in der, ja, finde ich es erstmal erstaunlich, dass das so besteht. Hashtag Hanna, euch beiden sagt das total was, ich habe natürlich mich auch ein bisschen damit beschäftigt, erzählt ein bisschen dazu, was verbirgt sich dahinter und warum gibt es dieses als Initiative.
Das muss Amrei als Mitinitiatorin, da bin ich gar nicht berufen, ich bin Hanna, irgendwas zu sagen. Amrei, bitte.
Ja, aber das passt schön zu der Verwunderung über dieses Sonderbefristungsrecht in der Wissenschaft. Das ist ja genau das Interessante, dass wir in der freien Wirtschaft oder in anderen Branchen ein sehr restriktives Befristungsrecht haben nach Teilzeit- und Befristungsgesetz. Und für die Wissenschaft gibt es eben ein Sonderbefristungsrecht und zwar in Form des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Und dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz ermöglicht eben, dass 6 Jahre vor und 6 Jahre nach der Promotion man befristet beschäftigt sein kann. Und wenn diese insgesamt 12 Jahre aufgebraucht sind, noch mit ein paar Sonderregelungen, dann muss man in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden oder fliegt raus. Und da es diese unbefristeten Arbeitsverhältnisse nicht gibt, beziehungsweise sie werden nicht vergeben häufig, fliegen die allermeisten Leute raus. Das ist das Problem. Dieses Gesetz hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung zu verantworten. Es ist ein Bundesgesetz und da gibt es ein Video, was es schon eine Weile länger gab. Es ist uns dann aber erst vor einer Weile zugespielt worden, wo erklärt erklärt wird, warum das so ein tolles Gesetz ist. Und daher kommt der Hashtag Ich bin Hanna. Hanna ist nämlich eine fiktive Biologin, die nach Wissenschaftszeitvertragsgesetz beschäftigt ist. Und da wird dann anhand ihrer Geschichte so ein bisschen erzählt, wie das so ist mit diesem Gesetz. Und da kommt dann unter anderem der schöne Satz vor, damit nicht eine Generation alle Stellen verstopft, gibt es dieses Befristungsrecht, damit dann auch die zukünftigen Generationen die Chance haben, in die Wissenschaft einzusteigen. Ich sage an der Stelle immer gerne, diese sogenannte Chance bedeutet, jede Generation soll mal die Chance haben, 12 Jahre prekär in der deutschen Wissenschaft zu arbeiten und anschließend auf der Straße zu stehen. Ich würde das nicht als Chance bezeichnen und, um das als Philosophin auch noch dazu zu sagen, auch nicht als Generationengerechtigkeit. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun, wenn man sagt, alle sollen es mal gleich schlecht haben, sondern man müsste es natürlich ganz anders machen. Aber das war jedenfalls der Aufhänger dieses Video, dass wir dann gesagt haben, wir zeigen jetzt einfach mal die Gesichter derjenigen, also unsere Gesichter. Wir sind Hanna, also ich bin Hanna. Und erzähl was darüber, wie das wirklich ist, in der deutschen Wissenschaft beschäftigt zu sein. Und das hat eben eine ganze Menge Resonanz gefunden, auch medial. Auf den sozialen Medien hat das angefangen, als Twitter noch Twitter war und man noch Lust hatte, das zu benutzen. Und dann hat es aber sehr schnell auch den Weg gefunden in die klassischen Medien, wo es auch nach wie vor vertreten ist. Und da wird eben sehr eingehend, sowohl in Bezug auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz als auch in Bezug auf andere Fragen wie Finanzierung oder auch andere, also die Hochschulgesetze der Länder und Ähnliches mehr darüber diskutiert.
Ja, krass. Okay, vielen Dank. Dann habe ich da zu dem Kontext einiges verstanden. Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ist, es ist recht gut beschrieben. Der Druck, die Befristung, auch die Abhängigkeit. Forschung und Lehre, es gibt die Freiheit von Forschung und Lehre. So, und dann sage ich immer, es gibt dazu raus auch eine Verpflichtung, Freiheit und Verantwortung gehört irgendwie zusammen. Gleichzeitig scheint das so zu sein, dass viele sich ausgeliefert fühlen. Ich muss ja schon überlegen, wie will ich mein Leben gestalten und bin dann eigentlich auch relativ ausgeliefert denjenigen gegenüber, denen ich mich nun mit meiner Leistung anvertraue oder denen ich das zeigen muss. Was passiert aus diesem Ausgeliefertsein? Gibt es dazu Erfahrungen, gibt es dazu Bilder?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, das gerade auch mit dem Thema Wissenschaftsfreiheit zu verbinden. Denn es braucht ja auch eine gewisse Freiheit in dem Sinne, dass ich einfach die Freiheit habe, nachzudenken und dass ich zum Beispiel auch inhaltlich die Freiheit habe, das zu machen, was mir wissenschaftlich sinnvoll erscheint. In dem aktuellen System ist es aber so, dass ich möglicherweise eher davon absehe, ein Risiko einzugehen inhaltlich. Also, dass ich lieber ein Thema mache, wo ich eigentlich schon weiß, was bei rauskommt oder was irgendwie relativ vorhersehbar ist, als jetzt was ganz Neues, Originelles zu machen. Denn wenn man sich das so vorstellt, ich habe jetzt irgendwie einen Vertrag vielleicht über 3 Jahre und es könnte ja sein, dass mein innovatives, originelles Forschungsthema, dass es dann alles nicht so funktioniert, dass ich da nochmal neu ansetzen muss oder so. Und das ist ja eine Einschränkung der inhaltlichen Freiheit und erzeugt so einen Konformitätsdruck letztlich. Abgesehen davon, dass ich möglicherweise dann auch bestimmte Trendthemen bediene. Also ich sage an der Stelle immer gerne, ich habe glaube ich in den letzten 1-2 Jahren nicht eine einzige Bewerbung geschrieben, in der nicht das Thema KI, das Thema Nachhaltigkeit oder beides vorgekommen wäre. Nun ist das Schöne, dass ich zu beiden Themenfeldern arbeite. Das gilt aber nicht für alle Kolleginnen und Kollegen. Und ich wundere mich wirklich sehr darüber, dass durch diese thematische Steuerung auch bestimmte Themen total aus dem Blick geraten, die aber sehr relevant sind. Das sehen wir an der Pandemie, das sehen wir auch am Krieg in der Ukraine, das sehen wir an vielen anderen Stellen, dass einfach bestimmte Themenfelder relevant werden und man das vielleicht gar nicht antizipieren kann. Also wenn wir uns jetzt einbilden, wir wüssten, was die relevanten Themen in 10 Jahren sind und sagen, das wird KI und Nachhaltigkeit sein und nicht sonst und alles andere fällt hinten über, dann ist das ein großes Problem.
Ja, weil wir viel mehr auch in so eine Wissenschaftsmanagement insgesamt, auch zwar auf allen Ebenen, nicht nur wirklich in der Verwaltung, sondern eben auch in den Professuren, in den Arbeitsgruppen mehr Wissenschaftsmanagement machen und versuchen, konform zu gehen mit dem, was wo es irgendwie Geld gibt. Und ich denke dann immer noch mal so zurück, das war ja auch eine Motivation für den Podcast, dass eigentlich Universität ganz lange begriffen oder von vielen vielleicht immer noch verstanden wird als so ein Ort der Ruhe, wo man mal das machen kann, was einen wirklich interessiert, wo man Grundlagenforschung macht. Gerade, Amrei, bei dir in der Philosophie ist das ja, also das Bild, was man so hat von Philosophen, ist sicherlich nicht das, getrieben nach Stichworten wie KI oder Nachhaltigkeit Anträge schreiben, sondern sitzen, nachdenken, Bücher schreiben. Und zwar zu dem, was intrinsisch motiviert und interessiert. Und ich glaube, da hat einfach so ein ganz großer Wechsel irgendwann und eher so vielleicht als schleichender Prozess angefangen, der, glaube ich, in der breiten Bevölkerung gar nicht so bewusst wahrgenommen ist. Dass nämlich die Wissenschaftsfreiheit, das Freidenken immer mehr verloren geht. Und dann gibt es mal so Projekte, du hast es vorhin angesprochen, oder Programmlinien von der Volkswagen-Stiftung Freigeist, wo man mal genau das machen soll. Aber eigentlich muss das ja der Normalfall sein. Das darf ja nicht eine Förderlinie sein, die es jetzt nicht mehr gibt, sondern das ist eigentlich das, warum ich Wissenschaft machen wollte, weil ich machen kann, was ich will und nicht das bedienen, Stichworte bedienen, damit ich Geld bekomme, um Menschen einstellen zu können.
Na, ich meine, ich finde schon plausibel, dass es einen gewissen Fokus auf bestimmte Themen gibt, die uns gesellschaftlich angehen, aber der Verlust an Diversität, das, was ich bei euch raufsehe, ist eben nicht mehr produktiv. Sondern das bedeutet eher, in eine bestimmte Richtung zu forschen. Und ehe man sich da sieht, forscht man die Realität herbei. Also dann ist der Erkenntnisgewinn nicht mehr hoch. Dann ist eigentlich die Grundidee, wofür brauchen wir die WissenschaftlerInnen, um wirklich neu und anders als Gesellschaft wachsen zu können, könnte dann unter die Räder kommen. Das fände ich schade.
Ja, und der Wert der Wissenschaftsfreiheit ist ja gerade auch, dass es eben wissenschaftlich relevante Themen rauszupicken ermöglicht und man eben nicht auf diese ganzen Buzzwords getrimmt wird, sondern das einfach frei überlegen kann. Denn gesellschaftliche Relevanz, ja klar, die ist nicht unwichtig, aber wie gesagt, die kann man eben nicht vorhersehen, was dann mal relevant ist. Und es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Relevanz. Wir haben auch einen sehr starken Fokus zum Teil auf so eine Verwertungslogik. Ne? Also irgendwie, was kann man denn damit machen? Ja, und das ist natürlich häufig wirtschaftlich gemeint oder in Bezug auf die Industrie. Also wie kann man diese Forschung auch monetarisieren zum Beispiel? Es gibt aber natürlich ganz viel Forschung, die einen ganz anderen Fokus hat. Wenn ich mich ethisch mit KI auseinandersetze und das tue ich gerade, dann ist das nicht verwertbar in dem Sinne, dass ich ein Startup gründe und dann irgendwie eine krasse App entwickle oder sowas, sondern da geht es halt einfach darum, einen Fokus darauf zu richten, wie wird eigentlich KI genutzt, zum Beispiel auch im wissenschaftlichen, im Hochschulkontext und ist das eigentlich eine gute Idee, dass da gerade die ganzen Universitäten ohne Not ihre Autonomie preisgeben, indem sie dann ihre ganzen WissenschaftlerInnen und Studierenden irgendwelche KI-Tools nutzen lassen, die letztlich von irgendwelchen Tech-Konzernen kommen, statt einfach die ganze Power aus den Hochschulen zu nutzen und da mal eigene Lösungen aufzusetzen. Das könnte man ja auch machen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Ressourcenfrage. Wo soll das herkommen? Also ich kriege jetzt so Signale mit aus der Politik, da heißt es dann bitte jetzt irgendwie alles mit KI machen, KI in der Lehre und sie dies und das und vermittelt das mal euren Studierenden. Und ich denke immer, ja, erstens ist mir das gar nicht klar, ob das jetzt so eine tolle Idee ist, dass wir nur darüber reden, wie man jetzt ChatGPT benutzt. Vielleicht sollte man es einfach ganz lassen und mal lieber drüber nachdenken, wie man eigene Lösungen entwickelt. Und zweitens, wann soll ich das eigentlich machen? Also ich bin ja jetzt auch keine, ich habe das ja sozusagen nicht gelernt oder sowas. Ne? Ich habe ja nicht prompten gelernt oder so und muss mir das jetzt irgendwie alles parallel drauf schaffen. Und das sind alles so Punkte, wo man sieht, dass dieses ganze System so auf Kante genäht ist, dass immer dann, wenn irgendeine Herausforderung kommt, das haben wir an der Pandemie auch gesehen, plötzlich mussten wir alle Online-Lehre machen. Und ich meine, die Leute waren reihenweise am Limit.
Und es ging. Aber es ging.
Es ging.
Was vorher jahrelang nicht ging, war über Nacht mit viel Arbeitseinsatz auf einmal möglich.
Genau, es ging. Also wir haben es total gut hingekriegt. Aber man muss auch sagen, warum haben wir das so gut hingekriegt? Weil die ganzen individuellen WissenschaftlerInnen das auf die Beine gestellt haben. Und zwar häufig sogar gegen Widerstände und dann auch noch parallel mit Homeschooling und Kinderbetreuung zu Hause und so weiter. Und ich habe so viele Kolleginnen vor allen Dingen mit Kindern erlebt, die absolut am Ende ihrer Kräfte waren, nachvollziehbarerweise. Und das ist ja ein ganz offensichtliches Zeichen dafür, dass immer dann, wenn eine Krise auftritt, das System, das ohnehin schon am Limit ist, weil die Leute alle nicht mehr können, dann darauf nur mit Mühe reagieren. Kann. Und deshalb müsste man wirklich da mal den Druck rausnehmen und den Leuten auch Ressourcen geben, um eben vielleicht dann auch proaktiv auf sowas reagieren zu können. Also wie du sagst, Nele, Online-Lehre ist ja so eine gute Sache oder auch Online-Konferenzen und all das. Das haben wir jahrelang nicht gemacht. Jetzt haben wir das uns drauf geschafft. Jetzt gerät es aber wieder aus dem Fokus. Und dass man das dann nicht nachhaltig weiter nutzt, diese Skills, die die Leute jetzt haben, das ist eben auch wieder symptomatisch für so ein Wissenschaftssystem, wo dann eben einfach das, was man sich da aufbaut, dann irgendwie im Sande verläuft. Und das ist ja ressourcenmäßig auch jetzt nicht so gut.
Mein Eindruck ist, wir haben da so zwei Leitfragen. Ist Wissenschaft systematisch unterschiedlich zur Wirtschaft? Dann würde ich hier sagen, überall gibt es Ressourcenknappheit insofern. Aber das, was ihr beschreibt im Sinne des Drucks, der hier auf dem Kessel ist, gerade für den sogenannten Nachwuchsbereich, also für junge ForscherInnen, die sich in diesen Betrieb reinentwickeln wollen, Leidenschaft dafür haben und eigentlich sehr lange unter Unsicherheit gehalten werden. Das ist mir zumindest in der Wirtschaft in dem Rahmen so nicht bekannt. Deswegen würde ich hier sagen, da sehe ich erstmal einen systematischen Unterschied. Und eine zweite Frage ist ja auch ein Stück weit die individuelle Belastungssituation. Ist das eigentlich ein Tabu? Die Frage, Amrei, würde ich dir gerne nochmal zuspielen. Ist eigentlich so etwas wie Belastungssituation, Burnout im Wissenschaftsbetrieb ein Tabu?
Also ich würde schon sagen, dass so Themen wie mentale Gesundheit überhaupt noch nicht die Aufmerksamkeit erfahren, wie es sinnvoll und richtig wäre. Also dass darüber gesprochen wird, dass man da in die Knie geht und nicht mehr kann, das ist eher nicht der Fall. Es gibt eben so eine Art Glorifizierung von Überarbeitung. Also die Leute erzählen sich dann gerne, dass sie jetzt noch bis nachts irgendwie an ihrem Vortrag gesessen haben oder so, da wieder das ganze Wochenende durchgearbeitet haben. Ich selbst bin dazu übergegangen, das nicht mehr zu machen. Die lustige Ironie an der Geschichte ist, ich an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich arbeite an Wochenenden nicht mehr, kam irgendwie, ich bin Hanna. Und dann saß ich für diese Wissenschaftspolitik sahen am Schreibtisch. Das heißt, ich bin da jetzt kein, sozusagen in dem Sinne kein Vorbild, dass es mir immer gelingt, das so zu machen, weil eben das natürlich in unserer Freizeit passiert, diese Art der Arbeit. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Leute halt auf der einen Seite sich gegenseitig erzählen, wie wahnsinnig viel sie arbeiten, was natürlich, wenn man in dieser Bewährungsphase ist, in der man die ganze Zeit ist, auch einen extremen Druck erzeugt. Also dann, wenn die Leute sagen, ja, in der Weihnachtspause werde ich dann irgendwie noch diesen Aufsatz fertig schreiben und man selber denkt, oh Gott, ich will einfach nur mal ein bisschen ausschlafen und ich bin so müde. Aber irgendwie trete ich mich dann selber auch noch an irgendeinem Aufsatz zu arbeiten oder an irgendeinem Antrag, weil halt irgendwie so der Eindruck entsteht, sonst kann ich nicht mithalten. Das ist halt so die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, also es wird individualisiert und es wird als Schwäche geframed. Also sozusagen nur die Harten kommen hier weiter und die anderen fallen raus, was einfach völliger Blödsinn ist, weil das einfach ein System ist, was die Leute systematisch an den Rand von Erschöpfung und darüber hinaus bringt. Und darüber müsste eigentlich sehr viel mehr gesprochen werden. Und ganz ehrlich, da hilft auch kein Resilienzkurs und da hilft es auch nicht, wenn ich in der Mittagspause Yoga machen kann. Das ist ja ganz toll, liebe Hochschulen, herzlichen Glückwunsch für diese tollen Angebote, aber darum geht es nicht. Es geht darum, faire Arbeitsverhältnisse zu schaffen, damit die Leute gar nicht erst am Ende ihrer Kräfte sind und nicht irgendwelche Reparaturgeschichten für die Symptome dieser Überarbeitung dann an den Tag zu legen.
Das ist jetzt schon die zweite Folge, wo ich mich etwas ertappt fühle von unserem Gast, unserem weiblichen Gast, weil ich nämlich eigentlich auch diesen einen Aufsatz noch über die Weihnachtsferien. Ich habe es dann aber nicht gemacht und habe seitdem wahnsinnig schlechtes Gewissen und großen Druck, weil ich nämlich versprochen habe, ich hätte ihn Anfang Januar, aber diesmal echt ganz bestimmt und lange nach der eigentlichen Frist fertig und habe die Datei noch nicht mal geöffnet. Wir sind jetzt, glaube ich, so eher am Ende unseres Gesprächs. Wir könnten noch ewig weitersprechen. Es ist wahnsinnig spannend, deinen Blick auf die Strukturen, aber auch auf die individuelle Belastung zu sehen. Aber Marc, ich wollte dich eigentlich einmal fragen, was ist bei dir jetzt besonders als ja doch der aus der Wirtschaft kommende, bei dir besonders hängen geblieben?
Na, der Wissenschaftsbetrieb ist mir ja nicht fremd, aber was mir doch mal an den Punkten besonders heraussticht, die du machst, ist tatsächlich die Kapazität und die Ressource, die ihr investiert, um dieses System am Laufen zu halten, sage ich mal. Also wenn du sagst, 20% deiner Kapazität ist nur, damit Leute im Grunde da bleiben können, wo ich sage, eigentlich ist eine Frage von Entscheidung, also ein Fünftel deines Gehalts, wenn ich es jetzt mal finanziell angucke. Also das macht mich nachdenklich, wenn du, Amrei, sagst, so, also signifikante Zeit ist, ich muss mich natürlich bewerben, ich muss natürlich meine Anträge schreiben und so weiter und so fort. Und das ist die Zeit, es ist aber auch die emotionale Komponente, die da drin steht. Und damit wird mir das Ausmaß der Unsicherheit, also ich finde, Unsicherheit müssen wir immer ein Stück weit aushalten, aber das Ausmaß der Unsicherheit, das hier beschrieben ist, das beeindruckt mich schon sehr. Und darüber verstehe ich recht gut, wenn man sagt, so ein Fünftel ist mit der Rekrutierung zufrieden. Der Satz, den du gesagt hast, ich dachte, das ist normal. Und wenn ich heute einfach zeitlich drauf gucke und da nachfrage, also was bedeuten diese sukzessiv befristeten Arbeitsverträge, dann kann ich gut verstehen, dass du sagst, na, jetzt geht's nicht so sehr darum, an den Symptomen darum zu doktern. Es geht nicht darum, eine Idee zu haben, stellt euch nicht so an, sondern hier ist etwas in Schieflage geraten in einer Größenordnung, wo es nicht um Kurse geht. Also ich finde diese Kurse professionell tatsächlich hilfreich, aber hier ist eher eine Systemfrage zu stellen als eine individuelle Verbesserungsfrage. Das ist bei mir hängen geblieben.
Yoga kann man ja trotzdem machen in der Mittagspause.
Hilft auch so. Was ist bei dir hängen geblieben?
Das mache ich eh, ja. Das mache
ja, das habe ich gesehen. Hattest du einen sehr schönen Post dazu. Ich kenne natürlich die Perspektive gut, einmal aus der eigenen Erfahrung der langen Befristung, aber jetzt eben auch aus der anderen Perspektive. Und finde es so wichtig, und das ist, glaube ich, bei mir am meisten hängen geblieben, ich finde es so wichtig, dass diese Gruppe Amrei über dich und Mitstreiterinnen eine Stimme hat. Eine Stimme, die laut ist und die auch von der Politik wahrgenommen wird. Und das ist das, was, glaube ich, wirklich auch eine Neuerung ist. Dass nicht wir eine große Gruppe haben, die letztlich irgendwie still leidet an den Bedingungen, aber immer noch die Hoffnung hat, vielleicht schaffe ich es ja aber auf die unbefristete Professur und so lange bin ich lieber still. Sondern dass wir Menschen haben, die wirklich was bewegen. Und dafür auch an dieser Stelle nicht nur für das Gespräch im Podcast, sondern auch für die laute Stimme einen herzlichen Dank.
Ja, und auch für das Teilen deiner persönlichen Erfahrung da drin, weil ich glaube, dass die Kombination macht. Persönliche Erfahrung und die Systematisierung daraus. Amrei, super herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich bedanke mich.
Wir gucken noch ganz kurz auf die nächste Folge. Wir bleiben nämlich noch einmal bei jungen Wissenschaftlerinnen, dann mit Marco Valero Sanchez, der nach der Promotion die Wissenschaft verlassen hat. Und warum genau, wird er uns dann in der nächsten Folge berichten.
Immer.
Vielen herzlichen Dank.
Amrei, toll, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Ja, war eine Freude mit euch. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao. Tschüss und schönen Gruß an die Hörerinnen und Hörer zu dem Podcast Erschöpfte Wissenschaft.
Erschöpfte Wissenschaft, ein Podcast von und mit Nele Matzlück und Marc Dechmann in Koproduktion mit Livin Studios.